Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Die New Yorker Börse erfreut sich heute dank Meta und Microsoft über Rekordhochs. Wir nehmen das zum Anlass, auf das Gedankengut der Big Tech-Giganten zu schauen und freuen uns dann auch, allerdings nicht so sehr über den Erfolg der Intermediäre, sondern über die Heimkehr eines Mariengemäldes nach Italien und über eine Kunstausstellung in Süditalien. Zunächst aber geht es um den Geist des deutschen Ostens und um die Frage, wie viel Veränderung ein Mensch so aushält und wie viel Eigensinn es braucht, um in einer neuen Welt nicht unterzugehen. Das fragt Wilma Wilmer, der neue Film der Berliner Regisseurin Maren Kea Frese. Frese erzählt die Reise einer ostdeutschen Frau nach Wien, Mitte der 1990er Jahre. Zwischen Baumarkt und Walzerschritten, zwischen Prekariat und Poesie entfaltet sich da eine eigenwillige Culture-Clash-Komödie. Wilma Wilmer erzählt also keine klassische große Heldenreise, sondern eher eine stille, eigensinnige Bewegung ins Ungewisse. Frage an meinen Kollegen Rüdiger Suchsland: Was ist Wilma denn für eine Figur? Was macht diese Hauptfigur so besonders, obwohl oder gerade weil sie so unspektakulär auftritt?
Ja, im Vergleich zu den Heldinnen anderer Filme vielleicht sogar, weil sie so unspektakulär auftritt, dieses Unspektakuläre. Man kann auch sagen, das Pragmatische. Sie ist keine Figur der klaren Opposition, sie ist keine Außenseiterin oder so etwas, sondern sie findet sich einfach in einer Welt wieder, in der die großen Ideen sowieso eher abgedankt haben und in der sie einfach sich neu erfinden muss und pragmatisch weiterleben muss. Es ist so, dass die eigentlich ganz gerne da weiterarbeiten würde, irgendwo in der Lausitz, in einem Braunkohlekraftwerk. Das wird aber abgewickelt. Das ist damals vielleicht vor allem im Osten passiert. Inzwischen würde man im Westen solche Kraftwerke auch schließen. Und die steht aber zu ihrer Arbeit. Die macht die auch gut. Und sie ist nebenbei auch Führerin durch das Museum dieser Fabrik. Das ist so am Anfang eine Szene, die mir besonders gut gefallen hat, weil sie da so ein bisschen den Zuschauern, ohne dass der Film didaktisch ist, erklärt, wie eigentlich, was das für eine Landschaft war und erklärt, dass es eben die Lausitz nicht irgendwie böse Industrie der DDR war, sondern 200 Jahre Industriegeschichte, die dann einfach abgewickelt wird und geschlossen wird und beendet wird. Also das, was da im Westen in den ersten Jahren nach 89 passiert ist, das ist auch was der Westen mit dem Osten gemacht hat, das ist eigentlich etwas, was in einem gewissen Sinn auch mehr kaputt gemacht hat, als dass es nur ein Abwickeln eines maroden Systems war. Und sie ist widerständig da drin. Sie verkörpert einen eigenwilligen Trotz, der sich aber in kleinen Gesten äußert.
Und sie, das ist Fritzi Haberland, ja, wurde selbst in Ost-Berlin geboren und spielt eben diese Wilma. Ist das eine gute Besetzung?
Ja, ich finde das eine sehr gute Besetzung, weil die eben auch so etwas Störrisches und Eigensinniges hat. Und weil Fritzi Haberland ganz nuanciert spielt, die auch so sozusagen in diesem, ja, immer leicht so störrischen, widerständischen und auch der in einer Weise sehr zu sich selbst zu stehen, dieser Figur, da strahlt sie gleichzeitig auch eine große Neugier aus. Denn nach etwa 20, 30 Minuten in dem Film kommt diese Figur ja nach Wien aus der Lausitz. Und da beginnt dann dieser Culture Clash, den Sie erwähnt haben.
Ist der Film auch sowas wie ein Kommentar zur unsichtbaren Entwertung ostdeutscher Lebensrealitäten nach der Vereinigung?
Ja, ich glaube, das kann man unbedingt sagen. Es ist, wir haben diese Debatte zuletzt mit dem Namen von Dirk Oschmann verbunden. Ich glaube, dass man da diesen Film gut drauf beziehen kann. Jetzt muss man wissen, die Regisseurin Maren Kea Frese, die kommt aus dem Westen. Die lebt schon sehr lange, ich glaube sogar schon vor dem Mauerfall in Berlin, dann eben erstmal West-Berlin. Die hat dann an der DFFB studiert. Und insofern hat sie diesen Wandel, in jedem Fall seit den 90er Jahren, miterlebt. Und wenn man in Berlin lebt, hat man sowieso einen sehr eigenwilligen Blick da drauf. Ich glaube, dass diese Ost-West-Debatte oft so ein bisschen sehr schwarz-weiß geführt wird. Da gibt es ganz viel Grautöne und jeder, der Menschen aus beiden Deutschlands kennt, der kennt ja vor allem diese Grautöne. Und der Film scheint mir die ganz gut zu entfalten. Es ist jetzt kein Film, der irgendwie jetzt betont, es geht hier um ostdeutsche Lebensrealität. Das ist sowieso ein Film, der sich selber nicht kommentiert. Es gibt ja leider andere deutsche Filme, die immer sehr auf Statements orientiert sind und irgendwie die ganze Welt erklären wollen. Dieser Film erklärt einfach eine Figur, der erzählt eine gute Geschichte und der hat einen skurrilen Witz, mit dem er das erzählt. Das muss man ja auch sagen, es ist eine Komödie.
Das würden Sie resümieren, das ist durchaus eine erwachsene Komödie oder steckt auch so ein bisschen Kitsch in diesem filmischen Blick einer westdeutschen Regisseurin auf Ostdeutschland?
Ja, also es ist eine erwachsene Komödie. Es ist überhaupt eine Komödie. Ich finde, dass manche Filme in Deutschland, die sich Komödien nennen, die sind dann oft eher Klamotten und da funktioniert der Humor gar nicht so gut. Oder sie sind gar nicht so witzig, wie sie gerne wären. Bei diesem Film funktioniert das gut. Das liegt auch daran, dass Österreich einfach eine tolle Folie ist und dass es natürlich nichts Schöneres gibt, als Deutsche nach Österreich zu verpflanzen und dann auch so ein bisschen aus der österreichischen Sicht da mal drauf zu schauen. Da trifft auch so eine preußische Strenge und so eine bestimmte Form vom Bürokratismus und eben wieder so störrisch sein in dieser Wilma-Figur auf das Laissez-faire, auf den Charme und den Schmäh der Wiener. Das ist mal das eine. Und dann ist es natürlich schon auch ein Film, der darin dann politisch ist, dass er einfach eine Frau zeigt, die in der Lage ist, ihr Leben zu ändern und sich selbst zu erfinden.
Ja, steckt doch viel drin. Wilma will mehr, neu in den Kinos. Und über den Film gesprochen habe ich mit Rüdiger Susland. Vielen Dank.
Bitte.
Während Innenminister Alexander Dobrindt weiterhin die Einführung der bundesweiten Polizeianalysesoftware Palantir prüft, wächst die Kritik an dessen Einsatz. Auch deshalb, weil Big-Tech-Giganten wie Peter Thiel, der hinter dem Unternehmen steht, ein ausgewiesener Gegner demokratischer Grundwerte ist. Ich habe den netzpolitischen Aktivisten Markus Beckedahl gefragt, woher diese Ablehnung von staatlicher Regulierung bei Thiel und weiteren Tech-Größen eigentlich kommt.
Ja, Sie haben es ja schon beschrieben, dahinter stecken in der Regel libertäre Ansätze, rechtslibertäre Ansätze. Vor allen Dingen geht es diesen Personen darum, dass sie sich selbst mächtiger fühlen, kompetenter fühlen als der Rest der Gesellschaft und damit auch mächtiger und kompetenter als beispielsweise eine Regierung. Und sie haben auch in ihrem Leben die ganze Zeit das Gefühl bekommen, dass sie richtig liegen, weil sie zeitlich Glück hatten sozusagen, weil sie in die richtigen Sachen investiert haben und weil sie die richtigen Netzwerke dafür geschaffen haben.
Viele Menschen in der Tech-Szene sind ja stark mit der Science-Fiction und auch Nerd-Kultur verbunden, also mit Videospielen, Comics, Fantasy ganz vertraut. Tolkiens Herr der Ringe gehört zum festen Kanon und daraus entlehnt ist ja auch der Palantir-Begriff. Und auch die Büros des US-KI-Giganten Palantir sind nach dem Tolkien-Mythos benannt. Hätte uns nicht allein die Namensgebung misstrauischer machen müssen, wenn wir jetzt über den Einsatz dieser Software bei der Polizei diskutieren?
Ja, selbstverständlich. Da zeigt es ja aber möglicherweise auch die fehlende kulturelle Kompetenz von unseren Politikerinnen, die in Entscheidungspositionen sind, dass sie Tolkien nicht kennen, dass sie Herr der Ringe nicht kennen, weil viele Nerds sind bewusst gegen Palantir und gegen diese Überwachungssoftware, die jetzt überall eingeführt wird, weil wir halt wissen aus den Büchern, dass Palantir nicht die Guten sind, das sind die Bösen. Und wir sollten uns schon Gedanken machen, wenn wir einem Unternehmen vertrauen wollen, was seine Produkte nach bösen Figuren aus Romanen herleitet.
Und dieses Unwissen gilt das auch für die Ideen des rechten Bloggers Cyrus Jarvin. Demnach werden Unternehmen von Alleinherrschern geführt. Also ist das der gleiche Fall? Wir müssten uns da mehr informieren in Europa und auch in Deutschland über diese Hintergründe?
Ja, bei den von Ihnen genannten Blogger bin ich manchmal unsicher, ob der nicht ein bisschen überschätzt wird. Andererseits greift er auch nur in die Ideengeschichte. Und wir hatten schon früher, auch bevor er lebte, irgendwie oftmals Vorstellungen in bestimmten Teilen, vor allen Dingen der Wirtschaft, dass Wirtschaftsunternehmen besser geführt werden in Hierarchien als ein Staat, der demokratisch geführt wird und nach einem rechtsstaatlichen Prinzipien handelt. Insofern ist das nichts Neues. Es ist alles nur jetzt ganz bunt zusammengewürfelt sozusagen und klingt auf einmal alles total modern, aber zeigt auch, dass diese Menschen unsere Demokratie eher feindlich als Feind ansehen und sie abschaffen wollen und durch ein anderes Regime ersetzen wollen, wo sie vor allen Dingen die Welt bestimmen können.
Gestern haben wir in Kultur heute mit dem Medienwissenschaftler Martin André gesprochen, der ja fordert, dass Big Tech weg muss. Sie haben im Mai eine neue NGO für digitale Grundrechte gegründet, ein Zentrum für Digitalrechte und Demokratie, mit dem Ziel, schneller auf Kommunikation von Big Tech reagieren zu können. Gibt es denn noch ausreichend Zeit, das zu tun?
Na, ich würde sagen, das Zeitfenster schließt sich irgendwann. Wir haben uns sehr abhängig gemacht von wenigen Unternehmen, die teilweise in der Hand von noch weniger Menschen sind. Und das sollte uns zu denken geben. Das heißt, wir müssen diese Macht, die diese einzelnen Unternehmen und Personen haben, massiv regulieren. Wir müssen Druck auf die Politik ausüben, dass sie ihre Arbeit macht, diese Regulierung endlich angeht. Und wir müssen uns darum kümmern, Alternativen zu schaffen. Wie schaffen wir demokratische, gemeinwohlorientierte, digitale Infrastrukturen, die nicht in der Hand einer einzelnen Person liegen, die über Nacht bestimmen kann, wie wir miteinander kommunizieren können. Dafür sind staatliche Investitionsprogramme nötig. Hier ist möglicherweise auch, oder nicht nur möglich, eine größere Investition des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Technologieneutralität notwendig. Und es ist ein Bewusstseinswandel bei uns allen nötig, dass eine bessere digitale Welt möglich ist, wenn wir Alternativen eine Chance geben.
Wie Tech-Milliardäre ihr Ideengut verbreiten. Dieser Frage geht ein neuer Podcast des Deutschlandfunk unter dem Titel Tech Brotopia in 6 Folgen nach, ab heute überall zu hören. Markus Beckedahl über die Aussicht auf eine bessere digitale Welt. Noch ist sie möglich. Heute scheint ein guter Tag für die Heimkehr von Madonnen zu sein. Davon hören wir gleich. Wir gehen jetzt nach Italien. Acciaroli ist eigentlich ein verschlafener Küstenort an der Cilento-Küste. Für Aufregung sorgte der Mord am früheren Bürgermeister des Städtchens. Der hatte sich für Umweltschutz und einen sanften Tourismus eingesetzt und war vor 15 Jahren erschossen worden. Das Gedenken an den Bürgermeister aber lebt. Sein Nachfolger machte vor 10 Jahren aus dem Hafen von Acciaroli einen Kunsthafen. Frank Helbert war vor Ort.
Unten schwappt das Meer mit sanftem Wellengang und oben zirpen die Grillen. Die Strandeinrichtung von Torre Calleo in Acciaroli südlich von Salerno bietet grüne Rasenflächen statt Sand und in diesem Sommer wieder eine außergewöhnliche Kunstinstallation. An 8 Fahnenmasten wehen meterhohe, dreieckige, rautenförmige oder rechteckige Bilder. Moderne Kunst, die hier ganz bewusst präsentiert wird, so der Bürgermeister Stefano Pisani. Wir möchten moderne Kunst vermitteln, weil normale Bürger oft nicht so empfänglich für neue Kunstformen sind. Wir Italiener konzentrieren uns viel mehr auf traditionelle Kunst und haben Schwierigkeiten, die moderne Kunst anzuerkennen. Der 73-jährige neapolitanische Künstler Francesco Clemente, ein Hauptvertreter der postmodernen italienischen Transavantgarde, hat die Bilder gemalt. Die Installation in der Nähe von Acciaroli trägt den Titel Sotten Coppa, auf den Kopf gestellt. Wir sehen herabfallende Menschen, alle kopfüber, in unterschiedlichen Situationen. Sie ergeben zusammen das Bild einer Welt im Absturz, so beschreibt sie der Strandpächter Domenico Palladino. Hier sehen wir den Sturz eines Skifahrers, den Sturz vom Pferd, den Sturz von einem Turm oder den Fall dessen, der die verbotene Frucht vom Apfelbaum nimmt. Schnell kommen da Assoziationen. Der stürzende Skifahrer als Symbol für die Gletscherschmelze, der fallende Reiter für die menschgequälte Natur und der Turm als Anspielung auf eine Tarotkarte, die für Disruption jeder Art steht. Eine aufrüttelnde Installation in einer hochromantischen Meereslandschaft und das Meer und der Hafen als Orte der Kunst sind bewusst gewählt. Die Menschen, die mit ihren Schiffen in der griechischen und römischen Antike hierher kamen, die haben uns mit ganz verschiedenen Lebensweisen und Einflüssen verbunden. Sie haben uns und den Mittelmeerraum grundlegend geprägt, mit unterschiedlichen Konzepten. Das will der Kunsthafen heute fortführen, das, was damals sozusagen das erste Internet für die Menschen war. Der Hafen als Metapher für Toleranz und Vermischung, so sieht es auch der Pächter des Strandes, der seine Fläche für die Installation zur Verfügung gestellt hat. Für ihn reicht, wie für viele Süditaliener übrigens, der Mittelmeerraum deshalb auch sehr weit, etwa bis nach Israel. Palladino sieht in der Kunstinstallation auch eine kommunikative und politische Dimension, die für ihn zu einer Kritik der Wahrnehmung und zu einer Gerechtigkeit des Blickes auf aktuelle Weltkonflikte führen müsse. Es scheint oft so, als würden wir den Krieg, den Putin führt, für viel schlimmer halten als das, was in Gaza geschieht, was mir ein echter Völkermord zu sein scheint. Also irgendetwas stimmt da nicht in der medialen Berichterstattung. Ganz konkret ist die Bedeutung des Kunsthafens für die Einwohner von Acciaroli. Denn nachdem vor 15 Jahren der Bürgermeister erschossen wurde, weil er den beginnenden Drogenhandel im Hafen nicht decken wollte, hatten die Einwohner lange Zeit Angst und die Touristen wurden weniger. Das hat sich mittlerweile geändert, obwohl der Mord noch immer nicht aufgeklärt ist. Der Sohn des Bürgermeisters, Antonio Vassallo, Fischer und Gastronom, erklärt: Wir haben ein viel genaueres Bild als im vergangenen Jahr um diese Zeit. Jetzt versuchen wir, die Ermittlungen und das Verfahren gegen diese Personen voranzutreiben. Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich für alles bezahlen, was sie unserer Familie, meinem Vater und der gesamten Gemeinschaft in unserer Region angetan haben. Zumindest für ihn hat sich die Situation verändert, verbessert, auch dank des Kunsthafens. Ich denke, wir sollten weiter in dieser Richtung arbeiten und im Laufe der Zeit versuchen, neue Anziehungspunkte für Touristen zu schaffen und damit mehr anzubieten als nur die Küste.
Kunst ist eben auch da, wo man sie mitunter nicht vermutet. Frank Helbert über den Kunsthafen im italienischen Küstenort Acciaroli. Und wir bleiben in Italien. Eine Rettung für eine Madonna. Ein Gemälde des wenig bekannten, aber dennoch bis heute durchaus geschätzten Renaissance-Malers Antonio Sullario. Drei seiner Bilder hängen in der National Gallery in London und ein Freskenzyklus mit Geschichten des heiligen Benedikt in Neapel. Die Madonna mit Kind, um die es jetzt geht, befand sich lange Zeit von 1872 bis 1973 im Museum der norditalienischen Provinzstadt Belluno in den Dolomiten. Dann wurde es gestohlen und nach England verkauft. Dort hing es lange, ohne dass der Besitzer etwas von dem Diebstahl ahnte, in seinem palastartigen Anwesen. Nun ist die Madonna wieder in Belluno an ihrem Platz im Museum zu finden. Und ich habe Christine Auerbach, Korrespondentin in Rom, heute Nachmittag gefragt, wie es denn zu dieser späten Rückkehr gekommen ist.
Also das war in der Tat ein richtiger kleiner Krimi, wie das alles abgelaufen ist. Diese Madonna, muss man sagen, die wurde ja 73 geklaut, gestohlen und die wurde gekauft von einem Baron in England. Der hat sie gekauft, ohne zu wissen, dass sie gestohlen war. Der hat sie dann in sein Haus gehängt und 2017 hat seine Frau, die dann schon seine Ex-Frau war, versucht, sie zu verkaufen. Er war da schon gestorben und sie wollte eben diesen Nachlass verkaufen. Und in dem Auktionshaus ist es dann aufgefallen, dass diese Madonna zu dem Museum gehört eigentlich. Da gab es jemanden, der mit dem Museum verbunden war, er hat es zufällig mitbekommen und diese Madonna wurde dann erstmal konfisziert, wurde also nicht verkauft, sondern landete bei den britischen Behörden, bei der Polizei und dann gab es wohl ein, ja, man weiß nicht genau warum, es gab ein Missverständnis oder zumindest eine Verzögerung zwischen den britischen Behörden und den italienischen Behörden, sodass dieses Bild dann 2020 erstmal an die Frau, die Besitzerin zurückgegeben wurde, weil die britischen Behörden gesagt haben, wir haben von den Italienern nichts bekommen. Und die Frau hat sich dann sehr, sehr lange einfach geweigert, dieses Bild zurückzugeben.
Aber da kam dann ja doch nochmal Bewegung in die Sache, als sich ein italo-amerikanischer Anwalt einschaltete und forderte, das Gemälde zurückzugeben. Führte das denn dann zum Erfolg?
Genau, das war dann erfolgreicher. Das ist ein Anwalt, der ist relativ bekannt. Der ist auch auf die Rückführung von gestohlenen Kunstwerken spezialisiert. Und er hat die Frau dann überzeugen können, dieses Werk an das Museum zurückzugeben. Vielleicht auch, weil er einen Trumpf in der Hand hatte. Und zwar konnte er ihr einfach sagen, dass sie dieses Werk niemals wird verkaufen können. Das war im Wert sehr, sehr groß und hoch gestiegen von dem, was ihr Mann, ihr Ex-Mann vorher ausgegeben hatte. Das war jetzt dann ungefähr schon so 100.000 Euro wert. Aber sie wird dieses Bild nie verkaufen können, hat er ihr erzählen können und auch klar machen können, weil es eben auf so vielen Fahndungslisten steht. Und vielleicht war das auch dann einer der Gründe, dass sie gesagt hat, okay, ich kann damit jetzt auch nichts mehr machen, dann kann ich es auch dem Museum zurückgeben.
Also in diesem Fall Ende gut, alles gut. Es gibt in Italien ja eine eigene Carabinieri-Einheit, die sich ausschließlich damit beschäftigt, geraubte Kunstwerke ausfindig zu machen. Kann man daraus schließen, dass der Raub von Kunst in Italien an der Tagesordnung ist?
Soweit würde ich es nicht gehen an der Tagesordnung, aber es passiert natürlich schon mehr oder relativ viel, ist aber auch klar, weil nirgendwo gibt es natürlich so viele UNESCO-Welterbestätten wie hier in Italien. Und es gibt wahnsinnig viele Museen, es gibt auch viele Ausgrabungsstätte und da sind natürlich die, sagen wir mal so, die Voraussetzungen günstig für Diebe, dass sie zum Beispiel sagen, naja, ich grabe auch selber da vielleicht irgendwo und finde dann was, was ich zu Geld machen kann. Und deshalb haben diese Kunstkarabinieri, so nenne ich sie jetzt mal, auch einiges zu tun hier.
Zum Beispiel, kennen Sie einen aktuellen Fall?
Die arbeiten natürlich alle auch im Hintergrund. Das ist ja jetzt nicht, dass sie an die große Glocke hängen, dass sie an bestimmten Dieben oder an bestimmten Kunstdiebstählen schon dran sind. Was ich aber weiß, ist, dass sie auch bei diesem Fall bei der Madonna im Hintergrund mitgewirkt haben.
Eine Renaissance-Madonna mit Kind ist mit Hilfe von Anwalt und Carabinieri wieder an ihren ursprünglichen Ort, ein Museum in Belluno, zurückgekehrt. Darüber sprach ich mit Christine Auerbach. Auch zwei verloren geglaubte Bildtafeln des Maria-Magdalenen-Retabels befinden sich wieder im St. Ann-Museum in Lübeck. Der Altaraufsatz stammt aus der Lübecker Maria-Magdalenen-Kirche und wird auf 1519 datiert und gehört seit Mitte des 19. Jahrhunderts zum Sammlungsbestand des Museums. Bis vor kurzem noch galten beide Bildtafeln als verschollen. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert. Sie beginnen mit dem Tod eines wichtigen Historikers der Zeitgeschichte.
Gestorben ist der ehemalige Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Jena und vorherige Gründungspräsident des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, Lutz Niethammer. Geforscht hat er da, wo es unbequem wurde, über Doping in der Deutschen Demokratischen Republik, die Akzeptanz der Pille, Geschichte von unten mit den Erfahrungen des Volkes gerne gesammelt als Oral History, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Fürs erste Kabinett Schröder war Lutz Niethammer Berater in Sachen NS-Zwangsarbeiterfonds. 1999 war seine Kritik in unserem Programm deutlich, nämlich daran, dass es damals die 16 Firmen waren, die sich rechtfertigen mussten, weil sie bereit waren, Entschädigungsleistungen zu zahlen. Das war 2 Jahre vor der Gründung der späteren Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.
Ich habe den Eindruck, dass die kollektive Verantwortung, die wir als Nation und als Staat tragen, sich hinter der Industrie versteckt.
Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora erinnert daran, dass Lutz Niethammer nach der Wende auch Akten aus dem russischen Staatsarchiv zu sowjetischen Speziallagern in Deutschland beschaffte und dass seine frühere Wanderausstellung zur Zwangsarbeit noch heute den Kern des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus bildet. Lutz Niethammer starb vorgestern, 86-jährig in Berlin. Heute gestorben ist die italienische Schauspielerin Adriana Asti. Bekannt wurde sie durch 70 Rollen in Spielfilmen von Regisseuren wie Visconti oder Bertolucci, mit dem sie auch verheiratet war. 3 beispielhafte Filmtitel mit ihr, Die besten Jahre, Caligula, Aufstieg und Fall eines Tyrannen und zuletzt 2014 Pasolini. Adriana Asti wurde 94 Jahre alt. Personalien aus München. Am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin wechselt die Leitung. Die Inhaberin des Lehrstuhls für Neueste Geschichte an der Uni Bayreuth, Isabel Heinemann, folgt am 1. Oktober auf Andreas Wirsching. Er geht nach 14 Jahren als Direktor in den Ruhestand. In seiner Amtszeit fiel die kritische Edition von Adolf Hitlers Mein Kampf. Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin ist die erste Frau, die der Einrichtung vorstehen wird. Die Berufungsmitteilung hebt Isabel Heinemanns Forschungen zur NS-Geschichte sowie zur Familien-, Geschlechter- und Demokratiegeschichte nach 1945 hervor. Der Dirigent Wladimir Jurowski bleibt mindestens bis 2029 in München. Der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper hat dafür seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2028-29 verlängert. Das hat Bayerns Kunstminister Blume von der CSU bekannt gegeben. Das Amt angetreten hatte der russische Künstler vor 4 Jahren. Die Initiative 18 für Medienvielfalt hat die steuerliche Absetzbarkeit von privaten Zeitungsabos gefordert. Mitbegründer Manfred Kluge sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, dabei ginge es darum, gegen Desinformation anzukämpfen. Er verwies auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD, in dem sich die Regierungsparteien eine Stärkung der freien Medienlandschaft zum Ziel gesetzt hatten. Die Initiative 18 ist ein Zusammenschluss von Experten aus der Medienbranche, dem Journalismus und der Forschung. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt und Unabhängigkeit der Medien zu bewahren und zu stärken.
Jede Menge Kulturmeldungen waren das von und mit Henning Hubert. Über den Abschluss der Palästina-Konferenz halten Sie die Informationen am Abend auf dem Laufenden, gleich nach den Nachrichten, ebenso wie über die Gespräche von Außenminister Wade Pfuhl in Israel. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.